Gut, also wir gehen heute weiter in unserer Offenbarung, wir gehen schon in Richtung Endspurt oder sind eigentlich schon ziemlich gegen Ende im Finale. Und heute geht es um Babylon. Babylon, ihr habt das auch schon in eurem Programm gesehen und das ist das Kapitel 17 und 18. Und ich habe es dem Titel gegeben, das System Babylon. Babylon ist eigentlich ein System. Und das schauen wir uns heute an. Zum einen möchte ich euch ein paar Gedanken weitergeben zu dem historischen Babylon. Babylon ist ja eine Stadt der Antike und Babylon wurde gegründet ca. 3000 vor Christus von Nimrod. Ihr könnt das auch nachlesen im 1. Mose Kapitel 10. Dort ist die Rede von Babel, dass das Gleiche ist. Und dort wurde dann später dieser Turm gebaut, dieser Riesenturm, der Turmbau von Babel. Und das erste Mal, kann man sagen, wurde in dieser Zeit Gott der Kampf angesagt. Außerbiblische Quellen berichten, dass die Frau Nimrods, Semiramis, das Oberhaupt eines Mysterienkults wurde und ihre eigene Religion schuf. Dadurch entstand über die Jahrhunderte die größte antigöttliche Bewegung überhaupt. Also es war richtig, richtig stark, dieses Teil. Das wird uns auch gesagt, zum Beispiel in Hesekiel 8, Vers 14 oder Jeremia 7, Vers 18 wird darauf angespielt. Da ist die Rede von der Himmelskönigin, nicht vom Himmelskönig, sondern von der Himmelskönigin oder auch von der Göttin Astarte. Das hängt alles sehr stark zusammen. Aber nicht nur religiös wurde Babylon zu einem Zentrum der Macht, zu einem religiösen System, sondern auch politisch. Wir alle haben schon von dem König Nebukadnezar gehört. Das nahm dann so seinen Höhepunkt, als er auch Israel in die Gefangenschaft führte und so weiter. Danach ging es aber dann abwärts. Circa 300 vor Christus ist diese Stadt gefallen. Und dann hat man auch lange nichts mehr davon gehört. Aber seitdem gilt Babylon eigentlich für ein Synonym für ein System, ein antigöttliches System. Interessant ist auch, dass Saddam Hussein, der ehemalige Herrscher, Diktator vom Irak, sich selbst als Nebukadnezar bezeichnete und Babylon wieder aufbauen wollte. Das war eigentlich in seiner Agenda noch drin gewesen, es ist ihm ja nicht gelungen. Ja? Also, wenn wir Babylon sagen, meinen wir eigentlich keine Stadt. Genauso wenig, wenn du Wall Street sagst, meinst du auch nicht die Straße, sondern man meint ein Finanzsystem. Ja? Genauso, wenn wir Babylon hören, in der Bibel ist es immer ein Synonym für ein System. Und das schauen wir uns heute an. Schlag doch mal auf, Kapitel 17. Die ersten paar Verse. Da heißt es, und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, und redete mit mir und sprach, kommt her, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen. Wir setzen also jetzt hier wieder ein, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Wir sind ziemlich gegen Ende dieser ganzen schlimmen Zeit, die noch auf die Erde zukommen wird. Und hier wird jetzt nochmal ein Einschub gemacht. Es wird dem Zuhörer oder Leser oder was auch immer, uns wird dieses System Babylon erklärt. Das spielt eine ganz wichtige Rolle in dieser letzten Zeit der sogenannten Trübsalzeit. Das lief bisher so ein bisschen im Hintergrund, aber wir sehen jetzt, was es mit diesem System auf sich hat. Ja? Und dieses System wird auch als große Hure bezeichnet. Hure oder Prostituierte. Wofür steht das? Das steht für Intimität. Intimität nicht nur mit einer Person, sondern mit vielen Personen. Religiös gesehen könnte man auch von einem großen Einheitsbrei sprechen. Ja? Also vieles, alles zusammengebunden in einer großen Religion. Oder auch viele politische Systeme zusammengeführt in einem System. Deshalb heißt es auch hier in Vers 1 noch, die an vielen Wassern sitzt. Wiederum ein Bild für ein System, was nicht nur auf eine Region der Erde bezogen ist, Beispiel Europa, ja? Nicht nur Europa, sondern weltweit. Und in Vers 2 heißt es dann, mit der die Könige der Erde, wir sehen also nicht nur ein Land, sondern der Erde alle Unzucht getrieben haben. Also wir haben hier schon ein bisschen eine ältere Sprache, wir haben so diese Wortwahl nicht mehr. Aber Unzucht getrieben haben, wird hier erklärt, und die Bewohner der Erde sind getrunken geworden von dem Wein ihrer Unzucht. Also das ist eine Abhängigkeit, da werden wir gleich auch noch drauf eingehen, von diesem System, wo viele, viele sich dran beteiligt haben und intim mit waren oder sind. Wie gesagt, wir befinden uns jetzt hier in der Offenbarung 17, unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu. Das schauen wir uns nächstes Mal an. Und dieses wird uns jetzt erklärt, was es mit diesem System auf sich hat. Und Vers 3 heißt es: Und er führte mich im Geist hinweg in eine Wüste. Wen führte er? Johannes. Ja, wir wissen, Johannes ist der Schreiber, er sieht alle diese Visionen von Gott. Eigentlich ist es auch die Offenbarung Jesu Christi, denn er offenbart sich selbst. Er offenbart Johannes all diese Dinge. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voller Lästernamen war und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Jetzt müsste ich euch fragen, wer ist dieses Tier? Der Antichrist. Die gleiche Beschreibung finden wir oder haben wir gesehen im Offenbarung 13. Dieses Tier voller Lästernamen, 7 Köpfe, 10 Hörner. Das ist ein Bild, das haben wir ausführlich uns angeschaut, was das alles bedeutet in der Offenbarung 13. Und die Frau, sprich diese Hure, ist Babylon. Das geht aus dem Kontext der beiden Kapitel hervor. Das heißt zum Beispiel im Vers 18, und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt oder das System, welche die Königsherrschaft über alle Könige der Erde hat. Sprich, was wir jetzt hier sehen in diesen Versen, das Tier trägt diese Frau. Mit anderen Worten, dieses Tier, dieser Antichrist, der diesem System vorsteht, könnte eigentlich gar nicht ohne das System an die Macht gekommen sein. Das hängt also ganz stark unmittelbar zusammen. Ja? Also mit anderen Worten, dieses System, um das es sich hier handelt, was wir hier anschauen, wird so viel Einfluss nehmen, dass man tatsächlich von einer Art, ich bezeichne es mal so, warum, sage ich gleich, von einer Art neuen Weltordnung sprechen können, von einem komplett neuen System. Und in diesem System wird eine Art Generalsekretär aufstehen, das haben wir uns angeschaut, wir haben ihn mal so genannt, er wird nicht als Antichrist aufstehen, sondern das wird alles ganz logisch sein, nachvollziehbar für uns Menschen. Und er wird in der Folge so viel Macht bekommen, sogar so viel, und das haben wir gesehen in der Mitte dieser Trübsalszeit, dass er sogar sich an einer Stelle gegen das System selbst wendet und nicht mehr das System ist im Fokus der Anbetung, sondern er selbst. Das schauen wir uns gleich in der Zusammenfassung der beiden Kapiteln an. Wir werden heute uns sozusagen zwei Themenbereiche anschauen. Das erste ist das System Babylon im Blick auf diese Geschichte, im Blick auf die endzeitlichen Ereignisse. Und das zweite ist dieses System Babylon heute. Und das ist sehr, sehr interessant. Was hat es wohl mit uns zu tun? Deswegen, wir kommen in dieser Endphase der letzten Dinge zurück auf unsere heutige Zeit. Gut, aber wie gesagt, wir schauen uns jetzt erstmal den Überblick an über das, über die letzten Ereignisse. Was ich jetzt mache, beziehungsweise was ich nicht mache, ist, ich werde nicht mit euch jetzt Vers für Vers durch die einzelnen Dinge durchgehen. Ich würde es gern machen, wir haben aber leider die Zeit nicht dazu. Und ganz ehrlich, es interessiert jetzt auch nicht so im Detail, sondern ich denke, für uns als Gemeinde ist es erstmal wichtig, dass wir hier einen Überblick haben. Und dieses möchte ich euch vorstellen. Und zwar zuerst mal die Ereignisse, die wir hier in der Offenbarung 17 vorgestellt bekommen, was in der Mitte der sogenannten Trübsalszeit ablaufen wird. Zum einen hat dieses System Babylon, was wir jetzt hier anschauen, seinen Höhepunkt in der Mitte dieser Zeit. Also alle Nationen, alle Mächte, alle Länder werden abhängig sein von diesem System, sozusagen die ganze Welt. Dann wird es in der Mitte der Zeit kriegerische Machtkämpfe geben innerhalb dieses babylonischen Systems. Das könnt ihr im Vers 9 bis 11 nachlesen. Warum auch immer, das wird uns nicht gesagt. Vermutlich hängt das zusammen mit den ganzen Naturkatastrophen. Ihr erinnert euch, in der ersten Zeit werden gewaltige Naturkatastrophen über die Erde kommen. Das wird natürlich die Welt, die Menschen, die Herrscher völlig durcheinanderwirbeln. Und irgendwas wird dazu führen, dass es einen Krieg gibt innerhalb dieses Systems. Sogar gegen den Antichristen. Gegen diesen Generalsekretär. Ja? Als Folge wird dieser Vorstehende, dieser Sekretär sterben. Das haben wir auch gelesen. Und das wird uns nochmal gesagt im Vers 8. Aber er wird nicht nur sterben, sondern er wird wieder von den Toten auferstehen. Woran erinnert uns das? An Jesus. Der Antichrist erinnert an Prochrist. Ja? Und dieser wird sich danach, das wird so ein Wunder sein, das wird für die Leute so unfassbar sein, dass dieser sich als Folge zum Zentrum der Macht und der Anbetung dann stellt. Und damit beginnt dann die letzte Phase. Die letzte Phase, wir befinden uns hier in der Mitte und dann wird sozusagen die letzte Phase dieser Trübsal eingeläutet. Und das sind die Ereignisse vor der Wiederkunft Jesu. Es wird danach zu einem neuen politischen Bündnis kommen. Es wird uns in Vers 12 und 13 genannt. Ein kurzes politisches Bündnis innerhalb des Systems von 10 Königen ist da die Rede, unter der uneingeschränkten Führung dieses Antichristen. Nun wird er sein wahres Gesicht zeigen, wir reden halt nicht mehr vom Generalsekretär, sondern wir reden hier tatsächlich vom Antichristen. Immerhin will er in der Anbetung im Zentrum stehen. Nun, und genau das wird vermutlich der Grund sein, warum wir in Vers 16 lesen, dass diese führenden Nationen unter der Führung des Antichristen plötzlich gegen das System gehen. Das heißt hier, sie werden die Hure bekämpfen, sie werden sie hassen. Sie werden gegen das eigene System gehen, nämlich dieses System, was religiös richtig im Fokus stand, und werden dieses System bekämpfen. Und ihnen wird es sogar gelingen, die Oberhand zu gewinnen, vermutlich diese religiöse Seite dieser ganzen Geschichte. Und somit wird halt der Antichrist umso mehr im Fokus der Anbetung stehen. Das hat Hitler übrigens auch so gemacht. Ja? Am Anfang hat er die Kirchen benutzt, um ihm Schub zu geben. Er ist mit christlichen Sprüchen gekommen und irgendwann hat sich das Blatt gedreht oder er hat sein wahres Gesicht gezeigt und da war es eigentlich schon zu spät gewesen. Und eines seiner Ziele war ja auch die Vernichtung der Kirchen gewesen, ja, die eben teilweise auch noch am Anfang unterstützt haben in seiner Macht. Nun, die eigentliche Erklärung dafür, dass plötzlich dieses System sich selbst bekämpft sozusagen, lesen wir in Vers 17. Denn da heißt es, Gott hat die Kontrolle und Gott wird das so machen, dass dieses System sich selbst bekämpft. Und am Ende wird nicht nur der religiöse Teil vernichtet, sondern am Ende heißt es, es ist sogar die Rede von einem Tag, wird dieses komplette politische und wirtschaftliche Ding crashen. Richtig zusammenklappen, zusammenfallen. Und das werden wir uns jetzt auch gleich nochmal anschauen, was das jetzt auch schon für die Gegenwart bedeutet. Und das alles gehört zum Final Showdown vor der Wiederkunft Jesu. Und das Ende Babylons wird uns im Kapitel 18 gezeigt. Ich lese euch nur mal diese paar Verse hier vor. Da heißt es, Vers 18, Vers 1, nach diesem sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel kommen, der große Macht hatte und die Erde wurde vor seiner Herrlichkeit erleuchtet. Und er rief mit starker Stimme und sprach, gefallen ist Babylon, gefallen die Große und ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gefängnis jedes unreinen Geistes und ein Gefängnis jedes unreinen und gehassten Vogels. Vers 10, wehe, wehe, die große Stadt Babylon, die starke Stadt, denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Damit wird das Thema Babylon sozusagen erledigt sein. Und gleichzeitig heißt es im Vers 20, sei fröhlich über sie, du Himmel und ihr Heiligen und ihr Apostel und ihr Propheten. Warum fröhlich? Denn Gott hat für euch das Urteil an ihr an ihr vollzogen. Vers 21. Und ein starker Engel hob einen Stein auf, wie einen großen Mühlstein, und warf ihn ins Meer und sprach: So wird Babylon, die große Stadt, das Babylon-System, mit Gewalt niedergeworfen und nie mehr gefunden werden. Ich finde diese Aussage so stark. Hier haben wir ein Bild von einem Mühlstein. Mühlstein, also dieser Mühlstein symbolisiert das System, und es wird hier ins Meer geworfen, wo es nicht mehr gefunden hat. Mir fiel unmittelbar fiel mir der Vers ein aus Matthäus 18, Vers 6. Da heißt es: Wer einem dieser Kleinen, die an mich glauben, etwas antut, für den wäre es besser, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt würde und er im Meer ersäuft würde. Im Grunde genommen, dieses antigöttliche, widergöttliche System wird sein Ende finden. Es ist ein Gericht. Und es ist auch ein Gericht, weil dieses System auch gegen die Menschen auftritt, die nachdenken, die sich selbst eine Meinung bilden können und die vor allen Dingen nicht den Antichrist als ihren Führer gewählt haben, sondern Christus und ihm nachfolgen. Für alle, die jetzt neu dazugekommen sind, das kommt gleich erst. Für alle, die neu dazugekommen sind, die Offenbarung ist das tragische Ende der Weltgeschichte und aller göttlichen, antigöttlichen Systeme. Aber die Offenbarung ist auch gleichzeitig für dich ein wichtiges Signal, ein Aufruf im Grunde genommen, um rauszutreten aus falschen Denksystemen. Nicht nur politischen Systemen, sondern auch aus falschen Denksystemen, auch aus deinem eigenen falschen Denksystem. Zum Beispiel das System, dass du das selbst irgendwie schaffen kannst, durch das Leben erfolgreich durchzukommen, oder dass du selbst in der Lage bist, über Sünden irgendwie hinwegzukommen, oder dass du in der Lage bist, mit irgendwelchen selbstgestrickten Götzen durchs Leben zu kommen. Du erlebst das selbst, wenn du an Dingen dich festgehalten hast, wenn diese Dinge zusammenbrechen und was das auslöst. Gott möchte uns durch die Offenbarung zeigen, zum Beispiel anhand von diesem System Babylon, dass er über den Dingen steht und dass er gekommen ist, diese Dinge wegzunehmen, die eigentlich nur eine Fessel sind für uns. Die Söhne Mannheims, das ist Zufall. Ich habe beim Googlen festgestellt, dass die Söhne Mannheims mal ein Lied gemacht haben, das heißt das Babylon-System. Kennt das jemand von euch? Wow. Gut. Da heißt es an einer Stelle: Ich bin sicher, wir werden sehen, wie sich die Dinge für immer drehen. Denn die Tage sind gezählt, dann stirbt das Babylon-System. Amen. Stimmt. Und dann heißt es in einer Strophe: Willst du Zeuge sein wie ich, dann steh auf und zeig Gesicht. Tritt aus dem Dunkel, geh ins Licht. Das Licht heißt, da steht Pünktchen, Pünktchen bei den Lyrics, wo ich die mal ausgedruckt habe. Da steht nichts. Große Frage, wie heißt das Licht? Bilde dich nicht nur von außen, auch von innen. Mach dir ein Bild von dir tief drinnen. Check, ob du die inneren Werte stimmen, denn alles andere wäre schlimm. Und im Grunde genommen stimmt dieses Lied. Dieses Lied spricht von einem System und es hat eigentlich recht. Und es ruft auf: Wende dich zum Licht, tritt heraus, schau auf deine inneren Werte, lass es nicht einfach verhunzen, übernimm nicht alles, was andere Leute dir sagen. Find das schon stark. Und wir wissen, das Licht heißt, genau, Jesus. In Johannes 8, Vers 12 sagt Jesus: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist das Ganze, warum Jesus uns auch die Offenbarung gegeben hat. Es ist eine Offenbarung Jesu Christi. Es soll uns hinweisen auf Jesus. Und ich möchte dir das echt ans Herz legen. Wenn du vielleicht auch noch auf der Suche bist und du bist noch nicht da, such von ganzem Herzen. Lass dich nicht manipulieren. Such. Aber bleib nicht einfach im System stecken und sag, das macht ja jeder, das wird schon irgendwie stimmen. Jesus bietet uns das an, aus diesen Systemen rauszukommen. Nun, wir schauen uns jetzt aber mal das System Babylon heute an. Was hat das alles mit heute zu tun? Was hat das mit dir zu tun, mit mir zu tun? Ihr habt sicher beobachtet, ich hoffe, ihr habt das beobachtet, dass ich mich mit Spekulationen in der Offenbarung ziemlich zurückgehalten habe. Das war auch die Sorge von einigen Leuten, dass ich jetzt irgendwelche Kinder beim Namen nenne. Und ehrlich gesagt war das mit ein Grund, warum ich die Offenbarung nie gelehrt habe. Weil ich kenne das von meiner Kindheit schon. Da wurden gewisse Dinge mit Namen genannt. Was, wer ist, irgendwelche Spekulationen, Verschwörungstheorien, die manchmal ziemlich schwierig waren. Ja? Da findest du auch im Internet alles. Von Obama über den Papst zu Ahmadinejad, von der USA über den Iran zum Vatikan in die EU. Ja, du findest alles. Sogar Deutschland haben wir ja auch schon geoutet, ja, war ja auch schon drin als der Leopard. Deutschland produziert ja Leoparden, ja, und das muss ja irgendwie zusammenhängen mit der Offenbarung. Es gibt ganz viel Geschichten da. Wir haben aber heute gesehen, oder es steht im Kapitel 17, Vers 5 folgendes. Sie hatte an ihrer Stirn einen Namen geschrieben, ein Geheimnis. Ein Geheimnis. Es ist also tatsächlich nicht wirklich greifbar. Wir müssen aufpassen mit Spekulationen und deshalb hatte ich das auch nicht gemacht. Und dennoch, um zu erklären, wie so ein System funktionieren kann, möchte ich heute zwei Begriffe nennen. Ich habe das auch in der Vergangenheit schon genannt, wo wir was lernen können, wie Dinge funktionieren, auch wie Dinge sich entwickeln. In unserem Text hören wir zum Beispiel folgende Beschreibung in Kapitel 18, Vers 3. Da steht: Denn von dem Wein der Wut ihrer Unzucht haben alle Nationen getrunken und alle Könige der Erde haben Unzucht mit ihr getrieben. Und die Kaufleute der Erde, ja, das ist ein bisschen altmodische Sprache, wir haben heute andere Worte, ja, sind durch die Kraft ihrer Üppigkeit reich geworden. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde und durch deine Zauberei sind alle Nationen verführt worden. Und das möchte ich mit euch ein bisschen anschauen. Ein richtig powervolles System. Ein globales System, was sich weltwirtschaftlich auswirkt. Kaufleute der Erde, da fallen uns natürlich gerade die Banken ein, die führenden Industrienationen, die führenden Hersteller von irgendwelchen Dingen, die weltweiten Einfluss haben. Und dort ist dann die Rede von Zauberei und Verführung, das kann man vielleicht auch politisch, moralisch beeinflusst. Es wird irgendwie alles gleichgeschaltet, es gibt immer mehr gleiches Denken auf der Erde, ja, und wenn auch in unserem Land, und wenn du halt ein bisschen anders denkst, du musst Angst haben, was anders zu sagen, weil vielleicht kommst du ja dann an den Pranger. Es gibt ja auch genug Beispiele in der Neuzeit dafür. Oder die Rede von der Kraft ihrer Üppigkeit, von ihrem unbändigen Wunsch nach Wohlstand. Auch das bezeichnet im Grunde genommen die westliche Welt. Mit all dem, was da ist, mit all dem Power, mit der Kaufkraft und Bruttosozialprodukt und dem, das wirklich wichtig ist, den Wohlstand aufrechtzuerhalten. Und wenn das zusammenbricht, gestern gingen fast 1 Million Menschen in Portugal auf die Straße. Fast 1 Million Menschen. Merkt ihr, da wird der Hahn etwas zugedreht, die Renten werden gesenkt und so weiter. Und sowas, wir sind wie so ein wilder Tiger im Grunde genommen im Käfig. Wir kriegen ja immer unser Brocken hingeworfen, Brot und Spiele. Aber wenn sich das ändert, entsteht plötzlich was. Solange diese Üppigkeit halt bedient wird. Nun, im Moment würde man sagen, wir sind der einsame Rufer in der Wüste, wenn wir sagen, dass da irgendwas kollabieren sollte. Mal wenigstens für uns. Hat nicht unser Bundesfinanzminister gesagt, 27.12. getitelt in der Bild, wir haben das Schlimmste hinter uns. Die Eurokrise wird sich im Jahr 2013 entschärfen. Ich glaube, wir haben das Schlimmste hinter uns, sagt Schäuble. Wie sagt man so schön, wer es glaubt, wird selig. Ja? Ich habe bewusst auch diesen Begriff dieser neuen Weltordnung mal gewählt, nicht um irgendwelchen Spekulationen da Tür und Tor zu öffnen, aber dieser Begriff wird inflationär benutzt von allen Politikern weltweit. Das ist sehr interessant, wenn du mal hörst, wer alles diesen Begriff in den Mund nimmt. Da sagt zum Beispiel unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel, die ich sehr schätze und für die wir auch jeden Tag beten sollte, sie sagt am Kirchentag 2011 in Dresden, wenn man eine wirkliche Weltordnung haben will, eine globale politische Ordnung, dann wird man nicht umhinkommen, an einigen Stellen Souveränität, Rechte an andere abzugeben. Wow, das ist schon ziemlich kernig. Ich habe hier einen ganzen Haufen Zitate, aber ich habe selbst gestern Abend gedacht, ich muss hier rausschneiden, sonst haut das nicht hin. Ich habe noch eins von Walter Steinmeier, also quer durch alle politische Lager. Ja. Aber eins wollte ich euch doch mal mitgeben, das habe ich auch mal kurz erwähnt. Ahmadinejad hat letztes Jahr am 27.09. vor der UNO-Vollversammlung gesprochen. Und er hat eine ganz interessante Rede gehalten. Und er hat Folgendes in dieser Rede gesagt. Wir wissen ja, wer das ist, oder? Der iranische Präsident, an dem lässt man eigentlich auch nicht viele gute Haare dran. Er hat Folgendes gesagt. Wir stehen jetzt hier vor einer neuen Weltordnung. Das alte System hat ausgedient. Und wir müssen unsere Strukturen verändern und dafür sorgen, dass tatsächlich alle Nationen beteiligt sind an der neuen Weltordnung. Und dann plötzlich spricht er in seiner Rede von einem, der kommen wird und Ordnung schaffen wird. Es wird dann vollendet, wenn der Imam al-Mahdi, das ist praktisch dieser Imam, auf den die Muslime warten, dereinst wieder zu uns, zu den Menschen stoßen wird. Die Ankunft des Heilandes Jesus Christus, ich rede immer noch, das ist immer noch Zitat, die Ankunft des Heilandes Jesus Christus und des Imam wird dann eine helle Zukunft eröffnen für die gesamte Menschheit. Für uns alle wird er mit der nötigen Weisheit den Boden vorbereiten für die kollektiv und allgemeine Beteiligung aller in der neuen Weltordnung. Das sagt zum Beispiel so jemand, von dem man es nie erwarten würde. Und so könnte man Zitat über Zitat bringen, wo diese neue Weltordnung immer wieder auch sehr stark gepusht wird. Wie das konkret aussehen könnte, sehen wir zum Beispiel in der EU. Tatsächlich sehen wir in der EU, wie immer mehr durch die Krise vernetzt wird. Das letzte war die Fiskalunion, ja, die man beschlossen hat Ende Dezember letzten Jahres. Eine Fiskalunion hat was mit Finanzen zu tun, ja, dass man Schulden reguliert und so weiter. Da blickt ja kein Mensch mehr durch, oder? Geht euch auch so. Und die Geschichte ist folgende. Das hört sich alles noch logisch an, weil man muss ja unbedingt auch die EU retten. Man muss die Länder retten. Aber der nächste Schritt von einer Fiskalunion ist eine politische Union. Und eine politische Union hat Macht. Und ich lese euch jetzt mal noch 2, 3 Sätze vor aus einem offiziellen EU-Protokoll Ende 2012, wo folgende Beschlüsse wo all diese Beschlüsse getroffen wurden, da heißt es, das Endziel ist die Schaffung einer politischen Union mit einer geeigneten Bündelung der Hoheitsrechte, die über ein zentrales Budget und über eigene Mechanismen verfügt, die es ihr erlauben, haushalts- und wirtschaftspolitische Entscheidungen bei ihren Mitgliedern durchzusetzen. Der deutsche Bankchef Josef Ackermann sagt am Freitag in der Bild-Zeitung, nicht, dass ihr denkt, ich lese die Bild-Zeitung, das findet man alles im Internet. Ich habe auch keine Bild-Zeitungs-App. Die Bürger der EU müssen akzeptieren, dass sie sowohl Teil eines Nationalstaates als auch Teil einer weiteren Gemeinschaft sind. Das sind ganz interessante Geschichten. Könnte man sich jetzt drin ereifern. Was ich damit sagen will, ich will nicht damit sagen, die EU ist der Antichrist und es ist das System Babylon, sondern das System Babylon ist ein weltumspannendes System. Ich möchte nur damit sagen, diese Dinge, die Johannes vor 2000 Jahren gesehen hat, die vor 50 Jahren noch für viele Leute völliger Blödsinn waren, weil man das gar nicht nachvollziehen konnte, wie sowas global wirken kann, sind heute Realität. Und wenn wir über das System Babylon sprechen, dann ist es wichtig zu sehen, wir sind Teil eines wachsenden Systems. In der Offenbarung 17 und 18 ist das Ende. Jetzt haben wir den Anfang dieses Systems. Und wir sind alle Bürger einer Nation, Bürger von Europa und Teil einer globalen Entwicklung. Mir ist es nur wichtig, dass wir die Augen aufmachen. Was ich bisher gesagt habe, das ist nur politisch, wirtschaftlich. Ja? Aber das gilt natürlich auch auf dem kulturellen und auch auf dem moralischen Gebiet. Stichwort Gender Mainstreaming. Könnte man jetzt auch wieder einen ganzen Vortrag drüber halten. Gender Mainstreaming, wo es nicht um die Gleichstellung von Mann und Frau an sich geht, sondern eigentlich um die Abschaffung der verschiedenen Mann und Frau, wie sie sind. Ich lese euch mal ein Zitat vor von der Gabriele Kubi, da kann man drüber denken, wie man will. Da gibt es bestimmt auch Leute, die haben da ein Problem mit, dass ich das Zitat jetzt vorlese. Aber macht nichts, ich finde, die drückt das recht gut aus. Sie sagt, ist erst einmal die biologische Geschlechtsidentität von Mann und Frau dekonstruiert, so steht der Dekonstruktion der sozialen Rollen und Institutionen nichts mehr im Weg. Weil kein Bereich der Gesellschaft von den Einflüssen der bipolaren Geschlechtlichkeit frei ist, sind alle Bereiche des sozialen Lebens Zielscheibe der Dekonstruktion. Seid ihr noch dabei? Ehe, Familie, Vaterschaft, Mutterschaft, Erziehung, Sprache, Arbeit, Kultur, Religion. Das nennt sich dann Undoing Gender. Das ist ein offizieller Begriff. Die Absolventen der Universitätsinstitute für Gender Studies haben viel zu tun und sie tun viel. Nur mal das zum Ausdruck zu bringen, was da alles hinter den Kulissen läuft. Und sind wir doch mal einig, die wenigsten von uns haben Ahnung von Gender Mainstreaming, aber das ist ein System, was im Hintergrund durchgreift und jeder von euch, der im Erziehungswesen tätig ist, hat schon mal davon gehört und weiß, inwieweit es halt eben selbst die Kindergärten, die Kinderkrippen beeinflusst. Und das ist ein richtiger Hammer, was da ist und was da kommt. Und es ist wichtig, dass wir die Augen aufmachen. Dass wir nachdenken. Es geht mir nicht darum, und wir sind hier keine Endzeitgemeinde, die überall einen Dämon wittert, auf jeder Persilpackung, in jeder Coca-Cola-Flasche und so. Ja? Wirklich nicht. Wirklich nicht. Aber es ist nur wichtig, dass wir die Augen öffnen, dass wir die Augen aufmachen, dass wir merken, wir sind Teil eines Systems. Und das entwickelt sich mit riesen Schritten. Jetzt schauen wir uns noch kurz an, wer oder was ist das System? Das ist interessant. Also, vielleicht das auch nochmal zusammenfassend. Wir müssen also nicht auf irgendetwas warten, auf die Entwicklung der EU, wo sie uns jeden Tag mehr und mehr Souveränität wegnimmt und uns als Nation in unseren Rechten beschneidet. Wir müssen auch nicht warten auf irgendwelche Begriffe, die da sind, sondern ich glaube, du kannst das wahrnehmen in deinem Umfeld. Und uns werden hier in der Offenbarung Begriffe genannt. Ich habe das mal so zusammengefasst in ein paar Begriffen, die hier fallen oder die man besser hier ausdrücken kann. Und zwar ist es einmal Reichtum und Wohlstand, dann die wirtschaftliche Vernetzung, die kulturelle Vernetzung, emotionale Abhängigkeit und die Dekadenz, die sehr stark auch da zum Vorschein kommt in der Offenbarung. All das sind Dinge, die werden uns beschrieben in Offenbarung 17 und 18. So, und allein die Begriffe, lass die mal auf dich wirken, allein die Begriffe beschreiben einen Ist-Zustand, in dem wir uns im Moment befinden. Und ich möchte jetzt einfach mal diese Begriffe verbinden mit dem, was wir hier in der Bibel sehen. Das heißt zum Beispiel im Vers 4, das habe ich jetzt nicht auf der Folie, wenn eine Bibel dabei hat, kann das gerne nachschauen. Vers 4, Kapitel 17, und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelgestein und Perlen. Oder 18, Vers 7. Wie viel sie sich verherrlicht hat und üppig gewesen ist. Im Kapitel 18, 11 bis 14 wird all das beschrieben. Also dieses Wesen, dieses System wird beschrieben. Es wird beschrieben mit einem gewaltigen Wohlstand und Reichtum. Die Rede ist von Bodenschätzen, allen voran Gold und Co. Ja? Dann die Rede ist von Industrieerzeugnissen, von Lebensmitteln, von Verkehrsmitteln, von Dienstleistungen. Alles, was die moderne Welt so braucht, vor allen Dingen für den Wohlstand. Die meisten Dinge, die genannt sind in Offenbarung 17 und 18, sind Wohlstandsdinge. Mediamarkt, den gab es damals noch nicht, sonst wären da vielleicht noch andere Produkte aufgezählt worden. Das ist ein ganz wichtiges Element in diesem System, um die Menschen bei der Stange zu halten. Ich habe eben Portugal zitiert. Gib den Menschen, das ist ein römisches Reich, Brot und Spiele und sie sind zufrieden. Ja? Das wurde damals erfunden, damit die Leute zufriedengestellt sind. Sie sollen lachen können, sie sollen sich freuen können, sie sollen sich wohlfühlen können. Und dann machen sie alles. Sie fressen dir aus der Hand. Dann haben wir den nächsten Begriff, wirtschaftliche Vernetzung. Robert B. Reich, ein amerikanischer Politiker, der war ehemaliger Arbeitsminister in den USA, sagt, wir erleben eine Transformation, aus der im kommenden Jahrhundert neue Formen von Politik und Wirtschaft hervorgehen werden. Es wird dann keine nationalen Produkte und Technologien mehr geben, keine nationalen Unternehmen, keine nationalen Industrien mehr geben. Es ist das Ende der Volkswirtschaften. Und auch hier sehen wir mit Riesenschritten eine Entwicklung, eine globale Entwicklung. Viele von euch sind Ingenieure in bekannten deutschen Unternehmen und ihr wisst, wie die Globalisierung zugenommen hat. An sich auch alles nichts Schlimmes, ja. Es soll nur zum Ausdruck bringen, wie dort ein System entsteht, was global wirkt. Auch das wäre vor 2000 Jahren alles nicht denkbar gewesen, diese Vernetzung. Aber es gibt natürlich auch eine gegenseitige Abhängigkeit, die dadurch entsteht. Denken wir zum Beispiel an Griechenland und auch an die anderen Länder, die da auf der Kippe stehen. Gerade genau diese wirtschaftlichen Abhängigkeiten führen ja dazu, dass diese Vernetzung zunimmt, dass jeder von uns sagt, fast jede Partei in unserem Bundestag sagt, wir müssen dieses System forcieren, wir müssen schauen, dass es noch greifbarer wird, wir müssen noch enger zusammenrücken, wir müssen noch mehr Rechte delegieren, dass die Sache funktioniert. Das hängt mit der wirtschaftlichen Vernetzung zusammen. Und irgendwann wird es dann einen Crash geben. Ja? Da sprechen auch viele heute schon von. Und wir wissen auch heute, was sowas auch bedeuten könnte. In 18 Vers 11 heißt es, die Kaufleute der Erde, global gesehen, alle die mit dem Finanzmarkt, die mit Geld, mit Wirtschaft, mit all diesen Dingen zu tun haben, heißt es dort am Ende des Systems Babylon, die Kaufleute der Erde weinen und trauern um sie, weil sie niemand mehr ihre Ware verkaufen können. Wir sehen das so im Kleinen. Ja? Wir haben den Eindruck, Griechenland ist das geliebte Kind der EU. Eigentlich ist es verhasst, was man da sieht. Aber man weint und trauert um das, was da passiert, weil das Auswirkungen hat auf jeden Einzelnen von uns. Wow, das ist heute alles so politisch. Ich weiß gar nicht, ob euch das überhaupt interessiert. Aber das muss halt auch mal sein, ja. Ich bin auch kein Politiker, also nicht, wenn du jetzt erst einmal in der Gemeinde bist, kann das nochmal nett ab, dass ein Nicht-Politiker Politik macht. Politiker können das viel besser, aber manchmal muss man das auch. Ja? Der dritte Begriff, den du da siehst, das ist die kulturelle Vernetzung. Da heißt es im 18 Vers 22 am Ende, und die Stimme der Harfensänger und Musiker und Flötenspieler und Trompeter wird nie mehr in dir gehört werden und nie mehr ein Künstler irgendeiner Kunst in dir gefunden werden. Wie gesagt, die Rede ist am Ende vom Crash. Oder 23 heißt es, die Stimme von Bräutigam und Braut wird nicht mehr in dir gehört werden. Auch hier wieder global gesehen. Alles ist so vernetzt und auf einmal bricht das ganze Ding zusammen. Und bei Vernetzung denken wir natürlich an Internet. Jeder von uns hat Internet, die meisten mal wenigstens. Wisst ihr, wie viele Mitglieder Facebook hat? 1 Milliarde. 1 Milliarde Mitglieder auf Facebook. Wahnsinn. Verteufel ich Facebook? Nein, ich bin selbst im Facebook drin, um zu sehen, was meine lieben Gemeindeglieder alles so machen. Ja. Bis jetzt hat mich, glaube ich, noch keiner rausgeworfen, außer meinem Sohn. Ja. Aber Facebook ist zum Beispiel so eine Geschichte. Du weißt weltweit, was abläuft. Hey, durch Facebook wissen wir, was unsere Partnergemeinde in Jordanien tut. Und weltweit, und es ist alles gleichgeschickt, jemand postet irgendwas, irgendwo in China oder in Afrika oder in Amerika und die ganze Welt lacht darüber. Ja? Es ist eine totale Vernetzung. Oder denken wir die Entwicklung der Popmusik zum Beispiel. Popmusik ist mehr und mehr eine Musik, die überall gehört wird. Nicht nur bei uns, sondern auch Chinesen hören Popmusik und Afrikaner, Maasais im Busch hören Popmusik. Die tanzen jetzt halt zu Popmusik, nicht mehr zu ihren monotonen Rhythmen. Ja? Michael Jackson, als er gestorben war, da ging eine Welle der Trauer durch die ganze Welt. Niemals, denke ich, ist weltweit so getrauert worden um einen Popstar, also Michael Jackson. Weltweit. Wir sehen eine Vernetzung in sich. Predige ich dagegen? Nein, das tue ich nicht. Ich sage nur, es zeigt etwas, dass wir hier eine globale Vernetzung haben, auch auf kulturellem Gebiet, natürlich auch in der Denke. Das ist völlig logisch. Das ist völlig klar. Wir sehen das auf Europa-Ebene, wir werden das weltweit sehen. Die ganze Welt schaut jetzt nach Rom. Wer wird der nächste Papst werden? Wie wird er drauf sein? Wie wird er ticken? Ich bin auch mal gespannt. Ja? Weil man schaut darauf, was wird sich dort moralisch tun oder bewegen. Auch das bringt diese Sache zum Ausdruck. Irgendwann wird es zusammenkrachen, aber zurzeit leben wir in der Blüte dieser Geschichten. Und dann ist dort noch ein Begriff genannt, der nennt sich Dekadenz. Dort heißt es in einem Vers, und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voller Gräuel und Unreinheit ihrer Unzucht. Mit zunehmendem Wohlstand und all den Dingen, die wir eben auch gesehen haben, mit denen wir zugedröhnt werden, durch Fernseher, durch Werbung, durch Internet, entschuldigt das, aber wir werden zunehmend fett, feist, blind und taub. Das ist so. Wir werden auch immer weniger sensibel auf Dinge, die passieren. Schau doch nur mal, du guckst dir die Nachrichten an, du schaust dir schreckliche, furchtbare Dinge an. Ja? Und 5 Minuten später bist du in irgendeinem Comedy-Programm drin und hast alles vergessen. Wir sind abgestumpft. Und genau das, glaube ich, ist Teil, auch Ziel dieses Systems. Uns abzustumpfen, uns auch ein Stück weit in die Dekadenz reinzutreiben. Das Römische Reich wurde nicht zerstört durch die Karthagen, auch nicht durch die Germanen oder auch nicht durch Hannibal, sondern es wurde zerstört durch Dekadenz, durch Auflösung, ja? Es waren innere Auflösungserscheinungen. Das ist genau der Punkt. Und genau da stehen wir drin. Wir sind ja alle so gut. Wir sind ja alle so liebe Pazifisten. Und wir lieben ja die ganze Welt. Aber wir werden immer träger. Und merken das schon fast gar nicht. Und das Bedienen des Volkes, was ich eben gesagt habe, im Römischen Reich, Brot und Spiele, das sind die Götter, die wir an die Seite gestellt bekommen. Es gibt so die 3 Oberbegriffe, Geld, Macht und Sex. Wir haben eben uns angeschaut, das hört sich auch ein bisschen vornehmer an, Wohlstand, Erfolg, die nötige Entspannung, Leben nach dem Lustprinzip, all das soll uns befriedigen. Aber in sich sind das Götzen, die wir brauchen. Und wenn diese Götzen nicht da sind, dann geht das Volk auf die Straße. Erinnert euch vielleicht an Südamerika, als dort diese Bankenprobleme gab und die Menschen haben Läden gestürmt, die haben Banken gestürmt, alles Mögliche. Aber das Volk wird so gehalten und mit diesem Halten kommen wir in eine Dekadenz. Was heißt Dekadenz? Ein dekadenter Lebensstil. Wir tun einfach das, was uns Spaß macht. Wir werden versorgt. Es ist alles okay. Es ist okay, wie du bist. Es ist okay, wie du bist. Mach, was du willst. Hauptsache, es macht Spaß. Und Hauptsache, du störst nicht den allgemeinen Mainstream. Wenn du eine andere Meinung hast, wirst du abgeschaltet. Du entscheidest mit deinem Leben, inwieweit du dich vereinnahmen lässt oder inwieweit du anfängst zu denken. Nach welchen Werten lebst du? Nach denen, die dir deine Kultur aufdrückt, deine Medien, deine Freunde, deine Prägung oder nach dem, was Gott dir zeigt. In Römer 12, Vers 2 heißt es, und sei nicht gleichförmig dieser Welt. Wow, das ist richtig prophetisch, oder? Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist. Denn das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene und nicht, was dir vorgesetzt wird, ist gut, wohlgefällig und vollkommen, sondern das, was Gott dir zeigt. Deshalb ist es so wichtig, Zeit zu verbringen mit Gott. wenn du dich für diese Dinge interessierst, wenn das dein Denken jetzt auch sensibilisiert hat, verbring nicht so viel Zeit mit Googlen, diese Begriffe, sondern verbring mehr Zeit in Gottes Wort, verbring mehr Zeit an seiner Seite und Gott wird dir die Dinge offenbaren und da wird sich was bewegen. Ich muss nochmal hier dieses Lied zitieren. Willst du Zeuge sein wie ich, dann steh auf und zeig dein Gesicht. Tritt aus dem Dunkel, such das Licht. Das Licht heißt Jesus. Bilde dich nicht von außen, auch von innen. Mach dir ein Bild von dir selbst drinnen. Check, ob die inneren Werte stimmen, denn alles andere wäre schlimm. So, und was ist, wenn du das tust, was die Jungs da vorschlagen? Dann bist du außen vor. Und das ist leider auch ein Teil dieses System Babylons, dass es ganz wichtig ist, dass du mitschwimmst. Und in der Offenbarung sehen wir, dass es besonders denen an den Kragen geht, die sagen, nein, da mache ich nicht mit. Nein, ich folge nicht dem Antichrist, ich folge Jesus. Es heißt im Vers 6, jetzt weiß ich nicht mehr, ob es Kapitel 17 oder 18 ist, Vers 6 habe ich hier stehen, und ich sah die Frau trunken vom Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Im Kapitel 18, Vers 24, und in ihr wurde das Blut von Propheten und Heiligen gefunden und von all denen, die auf der Erde hingeschlachtet worden sind. Das ist nicht so wie in einem ungerechten Völkermordstaat wie dem Iran oder dem Deutschen Reich, sondern das wird völlig demokratisch geschehen. Das ist meine Überzeugung. Wir haben diese Zeit tatsächlich überwunden. Es ist eine völlig demokratische Geschichte. Man nennt das auch die Moral der Demoskopie. Und die es dir schwer macht, vielleicht auch jetzt schon, Dinge zu sagen. Es ist heute weniger schlimm, wenn du sagst, ich glaube an Jesus. Okay, glaub du an Jesus, auch okay. Aber sobald du anfängst und sagst, hier läuft was falsch, das ist nicht richtig, vielleicht sogar noch, das ist Sünde, dann bist du ein Moralapostel. Siehst du vielleicht jetzt auch gerade im Fernsehen, zurzeit macht die, sogar hätte ich eigentlich nicht gedacht, zurzeit steht die katholische Kirche am Pranger wegen irgendwelchen Dingen, wegen Entscheidungen, wo sie sagt, moralisch sehen wir das so und so. Und du stehst am Pranger, du wirst fertig gemacht. Es gibt noch einen Punkt. Da steht da die emotionale Abhängigkeit. Die emotionale Abhängigkeit. Das eigentlich hängt das alles zusammen. Wir hängen so drin. Das heißt im 17, Vers 2, und die Bewohner der Erde sind trunken geworden von dem Wein ihrer Unzucht. Mit anderen Worten, entsteht eine Abhängigkeit. Ich kann gar nicht mehr anders. Ich kann gar nicht rauskommen aus diesem Ding. Und weißt du was? Wir kommen auch nicht aus eigener Kraft aus diesem System raus. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe von außen. Wir schaffen das nicht. Wir schaffen das auch nicht, frei zu werden von irgendwelchen Dingen. Überleg mal, was brauchst du zum Leben? Was ist dir absolut ganz wichtig? Und was wäre, wenn dieses Teil nicht mehr da wäre? Würde deine Welt zusammenbrechen? Würdest du dir eine Kugel geben? Was wird dann passieren? Genau das ist das Ding. Wir sollen Menschen lieben. Wir sollen uns investieren. Wir haben alles liebe Menschen um uns herum. Wir haben Dinge, Leidenschaften für Sachen. Aber was bestimmt mein Leben? Wovon bin ich abhängig? Und das ist ein ganz starkes Tool hier, was wir hier sehen im 17, Vers 2. Diese Abhängigkeit, betrunken zu sein von einem System, betrunken zu sein von einem Lebensstil, betrunken zu sein, abhängig zu sein von einer Sache, die ich brauche. Und deswegen ist wichtig, immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. Und darum ist es auch wichtig, in diese Stille zu Gott zu kommen. Christen um sich rum zu haben, auch sich hinterfragen zu lassen. Ey, das ist so wichtig, das fällt manchmal wirklich auch hier in der Gemeinde schwer. Wenn jemand einem anderen sagt, du überprüf mal, ich glaube, was du gerade im Moment machst, ist nicht richtig. Das ist ja schon fast eine Todsünde. Aber das ist wichtig, dass wir, wenn du abhängig bist, in einer Abhängigkeit drin steckst, dann braucht es eine lange Zeit oder vielleicht wird es nie stattfinden, dass du das selbst erkennst, dass du abhängig bist. Das können Leute von außen oftmals viel besser sagen. Und wenn sie dir sagen, hey, du bist abhängig von dieser Sache, du brauchst Befreiung, dann werbel das nicht gerade weg. Sag, komm, hast du keine Ahnung. Wir sehen hier zum Beispiel drei Dinge, von denen Menschen abhängig sein werden. Wenn dein Gott zum Beispiel deine Lust war, dann heißt es in 18 Vers 9, und es werden um sie weinen und wehklagen die Könige der Erde, die mit ihr Unzucht getrieben haben und üppig gewesen sind. Merkt ihr, das bricht plötzlich zusammen. Ich habe nichts mehr. Es fehlt was. Wenn dein Gott deine Karriere oder dein Erfolg war oder ist, dann heißt es im 18 Vers 15, die Kaufleute dieser Dinge, die an ihr reich geworden sind, werden aus Furcht vor ihrer Qual weit abstehen, weinend und trauernd. Was ist, wenn plötzlich der Job wegkracht? Was ist, wenn plötzlich es nicht mehr so läuft im Geschäft? Was ist der Preis, den du zahlst? Was ist wichtig? Das zu überprüfen, wo stehe ich? Aus welcher Motivation heraus tue ich das? Deswegen glaube ich, wenn Luther davon gesprochen hat, Beruf gleich Berufung, oder er hat ja nicht das Wort Beruf erfunden, soweit ich weiß, in der deutschen Sprache. Wenn es deine Berufung ist, dann ist das gut. Aber wenn der Beruf, wenn du versklavt bist in diesen Dingen drin, dann braucht es eine neue Perspektive. Und das musst du mit Gott klären. Vielleicht auch in der Seelsorge, vielleicht auch in einem Gespräch. Und wenn dein Gott dein Wohlstand ist, dann heißt es, und sie werden sagen, wehe, wehe, die große Stadt, die bekleidet war mit feiner Leinwand, Purpur, Scharlachstoff, Gold, Edelstein und so weiter. Denn in einer Stunde ist der so große Reichtum verwüstet worden. Ich wünsche mir, dass uns das mehr und mehr bewusst wird, wo wir uns hier befinden. Diese Serie hier war und ist ziemlich futuristisch. Aber wir haben heute gesehen, wie plötzlich so ein Thema in unsere Zeit hineingreift, wo es mit Sicherheit keine Zeit gab, wo wir diese Dinge, die hier in der Offenbarung 17 und 18 stehen, so gut verstanden haben. Du bist privilegiert, die Offenbarung 17 und 18 zu verstehen, wie sie keiner vor dir verstanden hat. Du verstehst das. Du siehst diese Begriffe. Du sagst, wow, das kommt mir bekannt vor. Aber privilegiert sein heißt auch, in der Verantwortung drinstehen. Heißt auch, du bist natürlich auch besonders angegriffen, weil du Teil dieses Systems bist. Wir sind Teil dieses Systems. Und was tun wir? Kapitel 17, Vers 4 steht bereits die Aufforderung, was zu tun ist. Das heißt, und ich höre eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel und Gott hat ihre Ungerechtigkeiten gedacht. Wie ist es so schön? Willst du Zeuge sein wie ich? Dann steh auf und zeig Gesicht. Tritt aus dem Dunkel. Such das Licht. Das ist extrem wichtig. Nochmal zum Verständnis. Ich sage nicht, du musst dich jetzt irgendwo in ein dunkles Loch eingraben und da sitzen bleiben und harren der Dinge, die da kommen. Wir sind alle in dieser Welt drin. Es kommt nur darauf an, bist du abhängig von diesen Dingen oder lässt du dich von Gott inspirieren und sagst, ich will in diesem System Salz und Licht sein. Und ich möchte schließen mit einem Wort aus Johannes 17 und ich bitte euch dazu aufzustehen. Gott will, dass wir in der Welt sind, in dieser Welt sind. Gott will sogar, dass wir in diesem, versteht mich richtig, dass wir in diesem System leben, aber nicht abhängig sind. Er sagt im Johannes Kapitel 17, Vers 14, sagt Jesus zum Vater, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt, das System hat sie gehasst, weil sie nicht aus diesem System sind. Wie ich nicht aus diesem System bin. Jesus spricht hier von der Welt, ja? Ich bitte nicht, dass du sie aus dem System wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht aus dem System, wie ich auch nicht aus diesem System bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in dieses System sozusagen hineingesandt hast, habe auch ich sie da reingesandt. Mitten rein. Und ich heilige mich jetzt selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien mittendrin. Durch die Wahrheit. Aber nicht nur für diese alleine bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort aus dem System heraus an mich glauben werden. Und Jesus, ich finde das so kraftvoll. Und ich danke dir dafür, dass wir in diesem Ganzen aufschauen können, auf dich schauen können. Herr, mein Gebet ist, dass das, was ich heute hier weitergegeben habe, dass das nicht wie so eine dunkle Wolke über uns hängt, sondern dass wir tatsächlich einfach zum einen erkennen und erkannt haben, dass wir hier nicht in Deutschland in dem Paradies auf Erden leben und wir alle bewahrt werden und du ja irgendwann wiederkommst und uns rausholst, bevor hier überhaupt irgendwas losgeht, sondern ich wünsche mir, ich hoffe mir, dass es klar geworden ist, dass wir hier mittendrin stecken schon in einer Entwicklung drin, die uns politisch, wirtschaftlich, moralisch, emotional in Beschlag hat. Und Herr, ich möchte es einfach hier auch Buße tun, stellvertretend für meine Geschwister, die hier sind. Für mich. Da, wo wir schon so tief drin stecken in diesem Müll, dass du uns da rausziehst, Jesus. Wir schreien zu dir. Und es macht mich so froh zu sehen, dass du selbst im Johannes 17 schon gesagt hast, ich bitte nicht, dass du sie rausnimmst. Nein, wir stehen da drin. Und Gott, ich möchte umso mehr überzeugender da drin stehen, aber nicht, weil ich in dem gleichen Ding mitschwimme, weil ich die gleichen moralischen Dinge mitmache, weil ich genau das Gleiche denke, wie alle denke, sondern weil ich auf dich schaue, weil ich Salz sein will und Licht sein will in einem System, in dem Menschen gefangen sind, in dem sie abhängig sind, in dem sie am falschen Weg sind. Du hast uns berufen, in dieser Welt, in diesem System Salz und Licht zu sein, damit Menschen herausgerufen und gerettet werden. Und damit wir gemeinsam vorwärts gehen können, gereinigt, geheiligt. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du hier durch die Reihen gehst. Du siehst, wo Überführung deines Heiligen Geistes da ist. Und du hörst jetzt jedes Gebet oder auch der Schrei der Verzweiflung. Du bist ein Gott, der gerne vergibt. Aber du bist ein Gott, der Heuchelei hasst. Und irgendwelches religiöses Getue, was nur außerhalb ist. Und ich bitte jetzt für die, die das mitbeten können, wir wollen dir unser Leben neu weihen. Geh du mit deinem Licht, was wir gehört haben, geh du durch die hintersten Winkel unseres Lebens und zeig uns, wo wir schon so sehr in diesem System drin hängen. Zeig uns, wo wir in Sünde leben und checken das gar nicht. Hilf uns, dass wir verändert werden durch die Erneuerung unseres Sinnes. Gott, das schaffen wir nicht alleine. Wir brauchen dein Eingreifen. Aber da, wo du die Erkenntnis gibst, braucht es unseren Willen. Und wir wollen uns dir wieder neu zur Verfügung stellen. Und ich möchte dich bitten, dass hier in der Gemeinde, dass da was passiert, eine Öffnung da ist. Dass Menschen bereit sind, sich einander anzuvertrauen, Geschwister bereit sind, Seelsorge in Anspruch zu nehmen, Gebet in Anspruch zu nehmen, sich helfen zu lassen. Es ist Hilfe da. Hilfe kommt von dem großen Gott und er will dir helfen. In Jesu Namen. Amen.